Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Pay Gap, die Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern, die ist in Deutschland deutlich krasser als in den USA oder Skandinavien. Woran das liegt und warum Deutschland in Sachen Gleichberechtigung und Gleichbezahlung so sehr hinterherhinkt, das besprechen wir hier gleich. Außerdem sagen wir Ihnen, wie hessische Schulen künftig gegen Antisemitismus vorgehen wollen und warum Musik, Kunst, Tanz in der Schule alles andere als verzichtbar sind. Mein Name ist Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Heute ist er also der Tag, bis zu dem Frauen quasi für umme arbeiten, während Männer vom 1.1. an voll verdienen. Der Equal Pay Day. Frauen verdienen nämlich ganz allgemein 21% weniger als Männer in Deutschland. Gründe gibt's dafür viele. Einer ist, Frauen arbeiten öfter in Berufen, die schlechter bezahlt sind. Altenpflege statt Mechaniker bei Audi. Doch selbst wenn man die Lohnunterschiede in den Berufen und Branchen rausrechnet, dann bleiben immer noch 6% Unterschied. Das ist dann die sogenannte bereinigte Lohnlücke. Das alles muss sich ändern, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund, der heute in Berlin zur Kundgebung Recht auf mehr aufgerufen hat. Claudia van Laak war für uns da.
Recht auf mehr. Unter diesem Motto stand die nur mäßig besuchte Kundgebung am Brandenburger Tor, organisiert vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Deutschland beträgt 21%. Umgerechnet auf Tage bedeutet das, statistisch gesehen, verdienen Frauen erst ab morgen Geld. DGB-Chef Rainer Hoffmann.
Heute am 18. März, 77 Tage nach dem 1. Januar, haben Frauen in diesem Lande mehr oder weniger für lau gearbeitet. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass damit endlich Schluss ist.
Die Bundesregierung sei erste Schritte gegangen, um diese Lohnlücke zu schließen, so der DGB. Doch viele Gesetze seien mutlos geblieben. Hoffmann forderte deshalb ein Bundesgleichstellungsgesetz. Eine Frauenquote für Vorstände, nicht nur für Aufsichtsräte, sei nötig. Auch für kleine und mittlere Unternehmen müsse das sogenannte Entgelttransparenzgesetz gelten. Sprich, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten das Recht haben zu erfahren, wie viel Geld ihre Kollegen verdienten. Dazu SPD-Bundesfrauenministerin Franziska Giffey.
Meine Position dazu ist ganz klar. Natürlich wünsche ich mir, dass es nicht nur für die großen Unternehmen Entgelttransparenzvorgaben gibt, sondern warum kann man nicht den Satz über Geld spricht man nicht überall ändern in über Geld spricht man sehr wohl. Und das darf nicht von der Größe des Unternehmens abhängen.
Transparenz sei ein erster Schritt zu mehr Lohngerechtigkeit, so Giffey. Die Bundesfrauenministerin bezog in ihrer Rede Männer mit ein. Die Forderung nach mehr Lohngerechtigkeit sei nicht gegen die Männer gerichtet.
Ohne viele kluge Männer, die da mitmachen, ein Gruß an die Männer heute hier, wird es auch nicht gehen. Die Männer, die heute hier sind, die zeigen auch, wir sind auch dafür. Wir sind dafür, dass dieser Missstand beendet wird. Lasst uns zusammenarbeiten, damit es gelingt, dieses Thema anzugehen und dafür zu sorgen, dass die Lohnlücke deutlich gesenkt wird und dass wir es schaffen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ich werde als Frauenministerin mich immer dafür einsetzen.
Ökonomen und Statistiker betonen, dass ein großer Teil des Verdienstunterschieds strukturell bedingt ist. Frauen ergreifen traditionell eher Sozialberufe, die vergleichsweise schlecht bezahlt sind. Sie arbeiten häufiger in Teilzeit und in Minijobs. SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betonte, mit dem Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit sei die Bundesregierung einen ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen. Trotzdem:
Wir haben Lohndiskriminierung nach wie vor am selben Ort, am selben Arbeitsplatz. Das gibt es immer noch, auch im 21. Jahrhundert. Und wir haben dadurch, dass es überwiegend Frauen und überwiegend Männerberufe gibt und Männerberufen in der Regel mehr bezahlt wird, ein Problem.
Soziale Berufe müssten aufgewertet werden, so der Bundesarbeitsminister. Dazu gehöre zum Beispiel ein eigener Tarifvertrag für die Altenpflege.
Claudia van Laak war auf dem Equal Pay Day Protest in Berlin. Wir wollen das Thema jetzt noch ein bisschen vertiefen und mal genauer ansehen, wann im Berufsleben die Lohnungleichheit bei Männern und Frauen besonders gravierend wird. Also wann die Löhne und Lohnunterschiede zunehmen. Die Gehaltsunterschiede zwischen Mann und Frau, die sind nämlich anfangs relativ klein und wachsen dann nach dem 30. Geburtstag. Ja, und was passiert da in der Regel? Da kommen die Kinder. Und dann gehen in Deutschland in aller Regel die Frauen in Elternzeit, danach in Teilzeit und bleiben oft auch in Teilzeit. Warum das vor allem in Deutschland so ist, möchte ich mit Johanna Posch von der Uni Zürich besprechen. Sie hat die Situation in einer Studie mit anderen EU-Ländern verglichen. Frau Posch, Sie haben sich in mehreren EU-Ländern in den USA angeschaut, was bei Frauen nach der Geburt karrieretechnisch so passiert. Was haben Sie rausgefunden?
Genau, also wir beschäftigen uns mit den langfristigen Einkommenseinbußen von Frauen nach der Geburt eines Kindes. Und wir schauen uns da vor allem drei Ländergruppen an. Wir schauen uns Skandinavien an, Dänemark und Schweden, dann zwei englischsprachige Länder, die USA und Großbritannien und auch Deutschland und Österreich. Und hier finden wir, dass die langfristigen Einkommenseinbußen von Frauen nach der Geburt besonders groß sind in Deutschland und Österreich und besonders klein in Skandinavien, und die USA und Großbritannien spielen sich irgendwo in der Mitte ab.
Warum ist das so? Haben die Skandinavier einfach bessere Kitas?
Ja, das war interessanterweise auch unser erster Instinkt. Wir haben uns als allererstes einmal angeschaut, welchen Einfluss haben familienpolitische Maßnahmen wie zum Beispiel Kinderbetreuung, aber auch Elternzeit auf diese Einkommenseinbußen, die wir gemessen haben. Und es scheint aber so zu sein, dass diese Maßnahmen eher einen schwachen Einfluss haben auf diese massiven langfristigen Einkommenseinbußen. Natürlich ist die Elternzeit kurzfristig, hat sie einen großen Einfluss in dem Sinne, dass einfach in den ersten ein oder zwei Jahren nach der Geburt Frauen zu Hause bleiben, aber langfristig scheint das nicht wirklich eine Rolle zu spielen. Was wir finden, ist ein ganz starker Zusammenhang zwischen sozialen Normen und diesen Gehaltseinbußen.
Das heißt, die Deutschen sind, was diese Rollenmuster, was Normen angeht, traditioneller, konservativer unterwegs als die Skandinavier?
Ja, ganz genau. Also wir finden das ganz konkret in Ländern, wo viele Leute Ja antworten auf die Frage, ob eine Frau mit Kindern im Vorschulalter zu Hause bleiben sollte. In diesen Ländern, das ist zum Beispiel Deutschland und Österreich, finden wir die höchsten Gehaltseinbußen. In dieser Umfrage, die wir nutzen, das ist die International Social Survey, finden sich in Deutschland 35% Zustimmung, in Österreich fast 40% Zustimmung, dass Frauen also zu Hause bleiben sollten. Und in Skandinavien ist das bei ungefähr 10%.
Ist den Frauen in Deutschland vielleicht gar nicht so wichtig, genauso viel zu verdienen wie die Männer, weil sie lieber mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen?
Das kann man vielleicht so sagen. Es scheint jedenfalls eine soziale Norm gegeben zu sein, die Frauen eher dazu bringt, zu Hause zu bleiben, wenn sie kleine Kinder haben. Ob das ist, weil ihnen die Kinder besonders wichtig sind oder ihnen das Einkommen besonders unwichtig, das ist natürlich eine Relationenfrage. Ja.
Wenn Sie sich die Situation nochmal anschauen oder vergleichen, Skandinavien, Deutschland, warum ist das denn so, dass diese Normen so unterschiedlich sind? Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, also ich will damit auch gar nicht sagen, dass man nicht auch Einfluss nehmen kann auf Normen und dass sich Normen nicht über Zeit verändern können. Sie scheinen sich nur in Skandinavien schon deutlich weiter in eine bestimmte Richtung verändert zu haben, als sie das in Deutschland haben.
Anlass unseres Gesprächs ist ja der Equal Pay Day, wenn man jetzt das zusammennimmt, was Sie sagen. Was kann die Politik dann überhaupt daran ändern, an den Gehaltsunterschieden, an den Lohnunterschieden?
Also was schon wichtig ist, noch einmal zu betonen, ist, dass diese Einkommenseinbußen setzen sich natürlich aus drei verschiedenen Komponenten zusammen, oder? Es sind Frauen, die ganz aufhören zu arbeiten und deshalb kein Einkommen mehr haben, Frauen, die ihre Stunden reduzieren und daher nur Teilzeit arbeiten, und Frauen, die tatsächlich zu einem geringeren Stundenlohn arbeiten als vor der Geburt. Ich denke, in jedem dieser Punkte kann man sich überlegen, warum ist das so? Und ich denke mir, beim Equal Pay Day geht es wahrscheinlich vor allem einfach ein bisschen darum, da Bewusstsein zu schaffen, dass es eben diese Unterschiede gibt und dass Kinder zu haben und für Kinder zu sorgen ein ganz, ganz entscheidender Grund ist, wo sich diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen aufgehen.
Wieso ist ein Land wie Dänemark oder Schweden da so viel weiter, was die Gleichberechtigung angeht, wo dann die Frauen ja nicht nur schneller in Vollzeit wieder arbeiten, aber vielleicht auch sich die Männer mehr um die Kinder kümmern?
Ja, das ist sicher ein Punkt. Das ist vor allem in Schweden der Fall. Schweden ist das einzige Land, wo wir überhaupt irgendwelche Einkommenseinbußen für Männer nach der Kindsgeburt sehen. Weil es in Schweden zum Beispiel ganz klare Richtlinien gibt, dass Elternzeit, es gibt gewisse Monate, die quasi nur den Vätern zur Verfügung stehen. Ja? Das ist zum Beispiel in Schweden ein großer Unterschied. Das andere ist wahrscheinlich einfach der Wille und die ständige Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Thema.
In Skandinavien ist man deutlich weiter in Sachen Gleichberechtigung als in Deutschland, was sich auch an den geringeren Lohnunterschieden zeigt, sagt die Ökonomin Johanna Posch von der Uni Zürich. In Berlin wurden Schüler gemobbt und geschlagen, nur weil sie Juden sind. Einer hat deshalb die Schule gewechselt. Du Jude ist ein allgegenwärtiges Schimpfwort auf Schulhöfen. Dass viele Schulen in Deutschland ein Antisemitismusproblem haben, das wissen wir seit gut einem Jahr, seit all diese Vorfälle publik wurden. Ja, und mittlerweile wird auch etwas unternommen dagegen. Letzte Woche hat Berlin ein Präventionskonzept gegen Judenhass in Justiz und Bildung beschlossen. Und heute hat Hessen nachgezogen. Antisemitis was heißt das Projekt, das Hessens Kultusminister Alexander Lorz heute vorgestellt hat. Mehr von Ludger Fittkau.
Der in Israel aufgewachsene, promovierte Erziehungswissenschaftler Miron Mendel leitet die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main. Die Einrichtung ist auf Antidiskriminierungsprojekte verschiedener Art spezialisiert. Dort erfährt man in den letzten Jahren von einer größer werdenden Anzahl antisemitischer Vorfälle auch an Schulen. Das habe auch etwas damit zu tun, dass die AfD im Bundestag und auch in Hessen inzwischen eine starke Fraktionsstelle, glaubt Mendel. Er macht dies an einem Beispiel aus dem Schulalltag deutlich, von dem er vor ein paar Wochen in der Bildungsstätte erfuhr.
Ein Jugendlicher, der ständig in der Klassenbuch ein Hakenkreuz gemalt hat. Die Lehrer war sehr empört und verwundert und der Fall ist an uns weitergeleitet. Ich war persönlich in einem Gespräch mit diesem Junge. Und was kommt raus? Die Eltern sind gerade auf einen Scheidungsprozess. Der Vater ist ein glühender AfD-Mitglied. Die Mutter ist genau das Gegenteil. Das arme Kind ist zwischen den beiden Eltern geraten und in seiner Verzweiflung als Hilferuf hat er diese Aktion gemacht. Das zeigt einfach, wie die Gesellschaft auch in unsere Schulen dann durchdrängen.
Im neuen Antisemitismusprojekt sollen Situationen auf dem Schulhof zum Ausgangspunkt spielerischer Aktionen in den Klassen werden. Mit Rollenspielen soll etwa die heikle Grenze gefunden werden zwischen legitimer Kritik an der Politik der israelischen Regierung und allgemeinen Ressentiments gegen Juden. Dabei rücken auch hessische Integrationsklassen in den Blick, in denen Flüchtlingskinder unterrichtet werden. Denn zum Beispiel syrische oder irakische Kinder bringen oft schon einen weit verbreiteten Antisemitismus aus ihrem Kulturkreis mit, beobachtet Miron Mendel. Er erzählt von einem Flüchtlingsjungen, der eine WhatsApp-Gruppe zur Verbreitung seiner antisemitischen Haltung nutzte.
Infolgedessen, an der Tag danach, waren schon zwei Polizeibeamte in der Schule, die auf ihn gewartet haben. Und der Junge war bei uns zum Gespräch und dann hat er erzählt, das war normal, dass man sich so ausdrückt. Ich wusste gar nicht, dass es nicht normal ist. So war in meinem Heimatland.
Im Beirat des neuen Projektes, das sich mit solchen Haltungen auseinandersetzen wird, ist auch ein Experte des Zentralrats der Juden in Deutschland vertreten. Professor Doreen Kiesel aus der Bildungsabteilung des Zentralrates machte nun in Frankfurt am Main deutlich, dass viele der rund 100.000 Juden in Deutschland über den wachsenden Antisemitismus hierzulande irritiert sind.
Aber es ist der Versuch wert, dagegen zu halten. Ansonsten, und das kann man nach der Shoah mit Sicherheit sagen, heute ist die Sensibilität innerhalb der jüdischen Bevölkerung extrem ausgebildet. Es gibt viele Juden, die sich schon eine Zweitwohnung in Tel Aviv oder in Haifa besorgen, weil sie unsicher sind. Diese Unsicherheit schien vorbei zu sein. Sie ist im gewissen Sinne zurückgekehrt, ohne dass die Menschen heute schon wieder auf gepackten Koffern sitzen. Aber es gibt eine Irritation.
Der hessische Kultusminister Alexander Lorz forderte jetzt bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages für das neue Antisemitismusprojekt die 1800 Schulen in Hessen auf, das Problem nicht zu verdrängen.
Erstens natürlich, weil es eine besonders abscheuliche Form ist, in der sich die Missachtung des einzelnen Menschen und seiner Würde äußert. Zweitens, weil es auch irgendwo ein Indikator ist für gesellschaftliche Entwicklungen ganz generell. Also wenn eine Gesellschaft auf dem Weg ist, in Illiberalität und Intoleranz, Missachtung von Menschenwürde abzugleiten, fängt das komischerweise immer mit Antisemitismus an. Oder jedenfalls ist es ein wesentlicher Teil davon. Also man kann richtig daran sehen, wenn das nach oben geht, dann muss man sich auch insgesamt um das Klima in der Gesellschaft Gedanken machen.
Drittens, so Lorz, auch wegen der besonderen Verantwortung, die Deutschland aufgrund seiner Geschichte hat. Auch die Kultusministerkonferenz, so Lorz, der zurzeit Vorsitzender der KMK ist, werde demnächst über gemeinsame Projekte gegen Antisemitismus an Schulen beraten. Das nun auf den Weg gebrachte Projekt in Hessen soll nur eines unter vielen sein.
Wenn in den Schulen in Deutschland Unterricht weg oder ausfällt, dann trifft es oft zuerst mal die kulturellen Fächer. Musik, Kunst, Tanz, gelten vielen schon eher als verzichtbar als Mathe oder Deutsch. Das ist ein Stück weit sicher richtig und nachvollziehbar. Und doch geht den Schülern extrem viel verloren, wenn an der kulturellen Bildung gespart wird. Vor allem bei der Persönlichkeitsentwicklung. Das hat jetzt eine Tagung in Münster gezeigt, die Marco Poltronieri für uns beobachtet hat.
Kulturelle Bildung. Kein ganz einfaches Thema. Selbst Forscher wie Sportwissenschaftler Nils Neuber von der Uni Münster, Mitveranstalter der Tagung, tun sich schwer mit einer Definition. Gut, darauf kann man sich einigen. Zur kulturellen Bildung gehören zum Beispiel Tanz, Literatur, Musik, bildende Kunst oder Theater. Klassische Bildungssparten eben, bei denen sich Kinder und Jugendliche auskennen sollten, um sich fürs Leben zu bilden.
In der Nach-PISA-Ära konzentriert sich das Bildungssystem ja sehr stark auf die Kernfächer, also Mathematik, Deutsch, die Sprachen, die Naturwissenschaften. Und die kulturellen, ästhetischen Fächer geraten doch stark ins Hintertreffen. Darum bin ich sehr froh, dass das jetzt in den letzten Jahren eine Gegenbewegung gegeben hat. Also wir haben tatsächlich sehr viele Angebote im Bereich kultureller Bildung und damit nimmt auch die Forschung zu.
Auch in seinem Institut, in dem gerade in einem großen Projekt tanzspezifische Forschungsmethoden entwickelt werden. So geht es zum Beispiel darum, ob und wie Tanz die kognitiven und kreativen Möglichkeiten der Schüler verbessern kann. Neubers Mitarbeiterin Esther Pürkstaller erforscht dies in einem dreimonatigen Tanzbewegungstheaterprojekt in Mainz.
Wir haben 6 professionelle Tanzpädagogen an 10 Mainzer Grundschulen geschickt und die haben dort mit den Kindern einmal am Nachmittag für 90 Minuten immer Tanz- und Bewegungstheater gemacht. Und wir haben dann geschaut, ob sich dann die Entwicklung der Kinder in ihren kreativen Fähigkeiten, emotionalen Fähigkeiten, ob sich das verbessert oder nicht. Um zu überprüfen, sind denn Wirkungen da überhaupt oder nicht.
Mit dem Ergebnis, dass die Schüler durchaus kreativer wurden. Aber wie lässt sich das messen? Generell ist es eher schwierig, die Effekte kultureller Bildung zu erforschen. Für Nils Neuber stellen sich 2 Kernfragen.
Die eine ist, hat kulturelle Bildung nicht einen Eigenwert und muss deshalb gar nicht groß erforscht werden? Oder sind die Transferwirkungen das Entscheidende? Also das, was man an Selbstvertrauen, an sozialer Kompetenz, an Motivation und so weiter erlangen kann. Eine andere Frage ist, ist das kulturell-ästhetische so persönlich, dass ich es eigentlich gar nicht messen kann? Also wenn überhaupt, dann mit sehr offenen wissenschaftlichen Methoden erfassen muss? Oder brauchen wir gerade quantitative Methoden, um sozusagen Hard Facts zu haben, um zu belegen, dass man tatsächlich etwas dabei lernt?
Doktorand Michael Reza beschäftigt sich an der Uni Marburg mit Qualifizierungsmaßnahmen von Lehrern. Sein Projekt wird gerade stark nachgefragt von Lehrern an anderen Schulen. Er untersucht, welche ästhetischen Erfahrungen Lehrer nutzen können, um Schüler für eher trockenen Unterrichtsstoff zu motivieren.
Das bedeutet zum Beispiel, im Rahmen des Physikunterrichts die Möglichkeit zu schaffen, dass sich Kinder und Jugendliche selbstständig mit zum Beispiel Themen der Elektrizitätslehre auseinandersetzen und dann auch mit Unterstützung von Professionellen, zum Beispiel aus dem Medienbereich, lernen, Filme zu drehen. Das heißt, sie produzieren Clips, wo sie sich selbst mit der Materie auseinandersetzen und den Mitschülern gegenüber diese Materie aufarbeiten mit einem kreativen Ansatz.
Wichtig ist dabei, dass die Lehrer selber motiviert sind und die Schüler anleiten. Deshalb bietet er Weiterbildungsworkshops an. Er beobachtet, dass Lehrer danach eher bereit sind, ihre Unterrichtsmethoden zu verändern. Erkenntnisse, die wichtig sind, meint Reza.
Unsere Rolle als Forschung besteht in erster Linie darin, die Praxis zu beobachten und zu verstehen und auch dem Forschungsfeld, aber auch dem Praxisfeld gegenüber aufzuzeigen, welche Prozesse sich dort eigentlich ereignen, um letztlich ja auch der Bildungspolitik eine gewisse Hilfestellung zu geben, ob es sich dann auch lohnt, da weiter zu investieren.
Das versucht auch Julia Rode von der Uni Kassel. Sie hat die Digitalisierung im Blick. Mit ihrem Forschungsprojekt will sie herausfinden, inwieweit sich kulturelle Bildungsangebote im außerschulischen Bereich durch die Digitalisierung verändern. Sie forscht sowohl im ländlichen als auch im städtischen Bereich. Abschließende Forschungserkenntnisse liegen noch nicht vor. Doch eines ist klar, analoge und digitale Methoden und Inhalte lassen sich schon heute kaum noch trennen.
Also es verschwimmt alles miteinander, es wird nicht eins, aber es entsteht vielleicht etwas Neues daraus. Also wir können jetzt nicht sagen, jetzt nur noch die digitalen Fähigkeiten und die analogen brauchen wir nicht mehr, sondern wir brauchen jetzt veränderte Fähigkeiten.
Das sieht auch Nils Neuber so. Die Balance zwischen analog und digital, das sei ein spannendes Thema. Aber letztlich habe Bildung in kulturellen Bereichen einen klaren Vorteil. Der Nachhaltigkeitsfaktor ist oft größer.
Wir wissen natürlich seit Jahrzehnten aus der Entwicklungspsychologie, dass Erfahrungen umso prägender sind, wenn ich sie am eigenen Leibe mache. Und das ist eine Stärke der Künste in jedem Bereich. Also ich als Sportwissenschaftler würde natürlich sagen, gehen Sie tanzen, da haben Sie es leibhaftig. aber auch im bildnerischen Gestalten oder in der Musik sind sie ja immer leibhaftig dabei.